Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Und mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werde ich erstmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit wir euch das ganz genau erzählen können. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet diese und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge und im Anschluss könnt ihr uns gerne euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Wir springen zurück zum 17. Januar 2008 und wir sind in Großbritannien. Dort fliegt gerade eine Boeing 777-236ER Richtung London Heathrow. Gestartet ist sie mit insgesamt 152 Menschen an Bord vor knapp 10 Stunden in Peking. Und damit geht es heute um Speedbird 38 oder genauer um British Airways Flug 38. Kapitän an diesem Donnerstag ist der 43 Jahre alte Peter Burkle, 12.700 Flugstunden, 8.450 auf einer 777. Senior First Officer John Coward, 41 Jahre alt und 9.000 Flugstunden, davon 7.000 auf einer 777. Ganz schön viele Siebenen in dieser Folge, also lasst euch nicht irritieren.
Das merke ich auch gerade.
Die Boeing 777 wird auch 777 genannt und bietet je nach Bestuhlung Platz für 300 bis 550 Passagiere. Damit ist sie das zweitgrößte Passagierflugzeug. Der erste Flug dieses Typs startete am 12. Juli 1994. Und das ER in der Typbezeichnung steht für Extended Range und bedeutet so viel wie mehr Reichweite. Die Triebwerke sind von Rolls-Royce, aber die 777 hat auch die Zulassung für Triebwerke von Pratt & Whitney und die von General Electric. Der Flug ist also schon fast geschafft und die Passagiere freuen sich schon auf die Landung.
Ja, das kann ich nachvollziehen, aber 10 Stunden? Ich war schon nach 8 Stunden, wo wir von Dubai geflogen sind, da war ich schon durch.
Also, ja, mir haben die 6 Stunden nach Dubai schon gereicht, aber dann die zurück mit dem Notfall noch.
Und, ja, genau, und, das war ja unendlich.
Ja.
Und dann 10 Stunden. Oh mein Gott.
Ja, das eine, was man will, ne? Wenn man dahin will oder zurück will, dann muss man das. Aber ich finde das auch viel.
Ja.
Naja. Die Häuser unter ihnen werden auf jeden Fall schon deutlich größer, als sie noch vor ein paar Minuten waren. Und damit ist nun Zeit für die Piloten, sich anzuschnallen. Routine. Schließlich fliegt der Autopilot noch. Die Landung ist geplant für Landebahn 27 links. Und wie Sie schon wissen, ist es ein bisschen windig mit ungefähr 25 bis 30 Knoten. Bedingt durch den Wind und die leichten Turbulenzen bewegen sich die Schubhebel ein wenig wegen der automatischen Schubregelung. Abgesprochen ist, dass der Autopilot ein bisschen länger anbleibt als normal, denn dieser reagiert automatisch und somit schneller auf Turbulenzen. Er soll erst 2 Minuten vor der Landung ausgeschaltet werden, und das circa bei 1200 Fuß über dem Boden. Senior First Officer John Coward ist heute der Flying Pilot. Und dieser hat auf einer Höhe von 500 Fuß das Gefühl, als würden die Triebwerke nicht reagieren. Es kommt einfach kein Schub auf die Triebwerke und auch die Anzeigen bestätigen dies, denn sie gehen runter, obwohl die Schubhebel nach vorne gedrückt wurden. Sind etwa beide Triebwerke ausgefallen? Das ist die totale Katastrophe, denn in großer Höhe hat man noch die Chance auf einen Neustart. Aber so kurz vor der Landung, keine Chance. So schaffen sie es nicht, denn es sind nur noch Sekunden bis zur Landung. Dann springt auch schon die Warnung für zu geringe Fluggeschwindigkeit an. Nur bei der Landebahn 27 links kommt noch dazu, dass die A30, eine Schnellstraße, direkt davor vorbeiführt. Kapitän Burkle überlegt kurz, das Steuer zu übernehmen, aber Coward hat noch alles im Griff und deshalb lässt er es auch so. Wofür er sich aber entscheidet ist, dass er die Flaps, also die Landeklappen, ein wenig zurückfährt. Damit schaffen sie es ein Stück weiter. Aber das Flugzeug kommt auch schneller runter. Trotzdem müssen sie es irgendwie über die A30 und auch über die Antennen am Beginn der Landebahn schaffen. Kapitän Burkle setzt einen Mayday-Ruf ab. Mayday, Mayday, Speedbird, Speedbird. Und dann setzen sie auch schon hart auf. Sehr hart. Teile der Decke und die Sauerstoffmasken fallen herunter. Die 777 schlittert über den Rasen vor der Landebahn und nach einer gefühlten Ewigkeit kommt Speedbird 38 endlich zum Stehen. Erst jetzt realisieren die Piloten, dass sie noch leben und unverletzt sind. Sie arbeiten die Checkliste ab und fahren die Systeme herunter. Jetzt gibt Kapitän Burkle den Befehl zur Evakuierung. Und gleichzeitig fragt er sich auch, wie viele Menschen das Ganze wohl überlebt haben und wie viele nicht. Währenddessen übernehmen die Flugbegleiterinnen. Sie lassen die Notrutschen ausklappen und schicken die Passagiere einen nach dem anderen nach unten. Als letztes verlässt die Cockpit-Crew das Flugzeug. Und dann bestätigt sich recht schnell, dass es keine Toten gab. 47 Menschen sind verletzt und eine davon schwer, aber alle leben. Das ist schon krass. Also, weil du denkst ja in dem Moment nicht dran. Auch wenn wir im Landeanflug sind, denkst du ja immer so, ja, gleich sind wir da, ne? Dann so langsam aussteigen, ab nach Hause. Damit rechnet ja keiner.
Ne.
Also.
Ne, vor allen Dingen damit rechnet keiner, dass da keine Toten gibt.
Ja.
Weil wenn der sehr hart aufgekommen ist, Wahnsinn. Ja, aber deswegen ist das wichtig, auch angeschnallt zu bleiben.
Ja, bis zum Schluss.
Ja.
Da steht also nun die Boeing 777. Quer, am Anfang der Landebahn, wie ein Flugzeug mit Spinnenbeinen. So sieht es nämlich aus mit den 8 ausgefahrenen Notrutschen. Hinter ihnen sieht man die Spuren des Fahrwerks im Rasen. Das rechte Fahrwerk ist abgerissen, das andere hat sich in die Erde eingegraben und Teile der Verkleidung sind abgeplatzt. Dank des Rasens, der den Boden weicher machte und durch das Verfehlen der Antennen zu Beginn der Landebahn, scheint es glimpflich ausgegangen zu sein. Und jetzt muss die AAIB klären, warum das, zu diesem Zeitpunkt, sicherste Flugzeug solche Probleme hat. AAIB steht für Air Accident Investigation Branch. Diese beginnt damit, die Crew zu befragen und laut Medienberichten erklärt Kapitän Burkle, dass beide Triebwerke ausgefallen sind. Auch der Versuch, sie manuell neu zu starten, blieb ohne Erfolg. Aber nun stellt sich die Frage, was dafür gesorgt hat, dass beide Triebwerke ausfielen.
So wenig Treibstoff, wie im Fall von Gimli?
Ja, könnte man meinen. Konnten die aber tatsächlich schnell ausschließen.
Ah, okay.
Denn dafür roch es zu sehr nach Flugbenzin. Und es lief sogar noch was über die Unterseiten der Tragflächen.
Ah.
Und wer jetzt aufgepasst hat, ich habe dazugelernt, ich sage nämlich Flugbenzin und nicht mehr Kerosin.
Ja, so soll es heißen eigentlich.
Genau, ich wurde ja eines Besseren belehrt.
Ja, ich hoffe, dass ich da richtig mitliege, aber so viel wie ich weiß, heißt es jetzt so.
Es gibt tatsächlich so viele Möglichkeiten, warum die Triebwerke nicht reagiert haben. Und die Ermittler sind sehr froh, dass sie das Flugzeug haben. Weil bei den meisten Abstürzen ist es halt alles so zerstört, aber da haben sie ja ein fast komplett intakt.
Komplettes Flugzeug, genau intakt, richtig.
Und somit gehen die Flugdatenschreiber jetzt direkt ins Labor zur Auswertung. Auch der QAR, der Quick Access Recorder, ist noch intakt und dieser ist im Gegensatz zu den Flugdatenschreibern, die im hinteren Teil des Flugzeugs verbaut sind, im vorderen Teil verbaut. Dieser kann mehr Daten erfassen und noch zusätzliche Parameter speichern. Und er ist schneller auszulesen als die Flugdatenschreiber. Doch 45 Sekunden vor der Landung enden diese Aufnahmen. Lag es daran, dass durch den Triebwerksausfall kein Strom mehr da war? Denn bei der 777 ist so viel computergestützt. Oder gingen die Triebwerke aus, weil die Computer Probleme mit der Steuerung hatten? Der Druck auf die Ermittler ist riesig. Es fliegen so viele 777 und alle haben Angst, dass das gleiche Problem wieder auftreten könnte. Und trotzdem dauert die Auswertung des Flugdatenschreibers noch an. Und solange das so ist, beginnt nun die Untersuchung des Flugbenzins. Denn es könnte sein, dass das nicht so rein und sauber war, wie es sein sollte. Vielleicht waren kleine Partikelchen darin, die dann die Filter verstopften und dafür sorgten, dass kein Treibstoff mehr gefördert werden konnte. Aber auch da zeigen Tests nur, dass es ein sehr reines und gutes Flugbenzin war. Und sogar die Herkunft konnten die Ermittler zurückverfolgen. Eine Theorie, die ausgeschlossen werden kann. Nächster Versuch. Waren eventuell die Treibstoffleitungen verstopft? Denn die Untersuchung der Tanks zeigt, was sich in den Tanks befunden hat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber die Ermittler fanden sogar einen Spachtel darin.
Ein Spachtel.
Ja, so ein zum Tapetenabkratzen.
Und das hat keiner bemerkt.
Nee.
Ja, ist auch nicht schlecht.
Aber trotzdem gehen sie davon aus, dass das Ganze nichts mit dem Absturz zu tun hat. Denn dieser gefundene Spachtel scheint tatsächlich dort schon seit 7 Jahren zu liegen.
Ja. Hat wohl
Denn
auch keiner vermisst. Aber wird das nicht eigentlich immer geprüft?
das weiß ich nicht.
Also ich glaube ja, dass eigentlich immer nachgeprüft wird, ob die Teile auch, weißt du, dass
Ja.
das Werkzeug auch weggibt, ne?
Also ich könnte dir sagen, dass das im OP, wenn du operiert wirst, ist das so.
Ja.
Aber auch da sind ja schon einige Leute mit irgendwelchen
Ja,
Scheren und
richtig.
Bauchtüchern und so wieder aufgemacht
Ja,
worden.
das stimmt.
Aber wie das beim Flugzeugbau ist, kann ich dir
Aber ich
tatsächlich nicht
glaube ja.
sagen.
Ich glaube, sowas mal im Fernsehen gesehen zu haben, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher.
Also falls jemand unter euch ist, der von Flugzeugbau Ahnung hat, schickt uns das doch mal rüber. Genau, es scheint tatsächlich so zu sein, als würde der Spachtel da schon seit 7 Jahren drin liegen, weil das wahrscheinlich noch von der Bauzeit ist.
Ja, man muss ja dann.
Und jetzt ist aber der Moment, wo endlich die Nachricht kommt, dass die Flugdatenschreiber ausgewertet sind. Und dabei zeigt sich, dass das Ganze noch viel dramatischer hätte enden können. Denn durch die ausgefahrenen Bremsklappen, was beim Landeanflug normal ist, bremst das Flugzeug eben auch rasant ab. Das in Verbindung mit fehlendem Schub durch die Triebwerke war eine furchtbare Kombination. Zum Glück hat Kapitän Burkle sich dazu entschieden, die Flaps ein wenig einzufahren, und das hat sie ihn so weit gerettet, dass sie noch ein paar Meter weiter kamen. Sonst wären sie wahrscheinlich in die Antennen des Flughafens oder noch schlimmer, auf diese Schnellstraße gekracht. Weiter finden sich auf den Aufnahmen des Datenschreibers aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es ein Problem mit der Elektronik gab. Aber warum fielen dann beide Triebwerke einfach so aus? Dafür haben sie noch keine Erklärung. Gleichwohl aber für die letzten fehlenden 45 Sekunden des QAR. Denn dieser nimmt wegen einer Zwischenspeicherung zeitversetzt auf. Und es zeigt sich auch, dass auf einer Höhe von nur noch 750 Fuß, also 228 Metern, über dem Boden erst das linke und 7 Sekunden später das rechte Triebwerk ausfiel. Übrigens wieder eine 7.
Ja.
Also irgendwie zieht es sich so durch.
Ja, das stimmt.
Dadurch versuchte die automatische Schubregelung mehr Schub zu geben. Aber vergeblich ohne Triebwerke. Als Vergleich, das wäre, als wenn ich aufs Gaspedal im Auto trete und der Motor nicht an ist.
Okay, aber dann trittst du ja ins Leere. Ja.
Ja, haben die mit den Schubhebeln ja
Haben wir ja auch
genauso.
so, ja.
Es wird Zeit, sich das Wetter entlang der Flugroute genauer anzusehen. Gestartet waren sie in Peking. Von dort ging es erstmal Richtung Norden, um dann über Russland Richtung Osten zu fliegen. Und dabei zeigt sich, dass die Temperaturen über Sibirien anscheinend bei minus 74 Grad Celsius gelegen haben.
Minus 74 Grad. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist so kalt.
Schockgefroren.
Ja. Und das Ganze könnte nämlich für Probleme gesorgt haben. Wenn Flugbenzin nämlich friert, bildet sich Wachs. Wird das zu viel, könnte es Leitung oder Filter verstopfen. Aber Kapitän Burkle erklärt bei seiner Befragung, dass er regelmäßig auf die Temperaturanzeige geschaut hätte und dort stand nie weniger als minus 30 Grad. Und auch die Ermittler wissen, dass erst ab minus 34 Grad Celsius Probleme auftreten dürften. Burkel sagt außerdem, dass sich die Temperaturanzeige deutlich ins Wärmere änderte, als sie sich London näherten. Scheint so, als könnte diese Theorie ausgeschlossen werden.
Es ist ja schon komisch, dass die Ermittler so viele Daten, Aussagen und sogar das Flugzeug selbst haben und trotzdem finden sie einfach nicht den Grund, warum das Flugzeug das nicht auf die Landebahn geschafft hat. Also
ja, ist schon verrückt.
Ja.
Das fragen sich die Ermittler auch, also weil sie am Anfang froh waren, dass sie das Flugzeug haben.
Ja, natürlich, aber hätte man trotzdem nur die Elektronik nicht, also das dauert ja auch, bis sie, oder haben sie die?
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also da,
ja.
Ja, das ist ja kurios.
Ja, es ist schon merkwürdig. Und sie versuchen jetzt halt eine Theorie nach der anderen auszuschließen. Und jetzt überlegen sie, ob es vielleicht am Kraftstofffördersystem lag. Aber wenn das so gewesen sein sollte, warum traf es dann nur British Airways Flug 38 und keinen anderen Flug auf dieser Route? Denn Peking, London, Heathrow wird täglich geflogen.
Ja, klar, von mehreren Flugzeugen sowieso. Dann.
Genau, von also mehreren Airlines.
Genau, ich meine ja, es wird ja nicht wenig sein.
Genau. Es stellt sich also die Frage, was war an diesem Donnerstag anders? Es ist nun Zeit, auch andere Fluggesellschaften zu bitten, ihre Daten von Flügen auf der gleichen Strecke zur Verfügung zu stellen. Und es dauert auch gar nicht so lange, bis sie eine unheimlich große Datenmenge zusammen haben. Das ist dann auch der Grund, warum die Auswertung wieder Wochen in Anspruch nimmt. 2008 war ja auch noch nicht alles digitalisiert. Du hast viel in Akten bekommen. Das muss ja jemand lesen. Deswegen, ja, das dauert da halt alles.
Naja, es dauert ja sowieso, ne, wenn die da massenhaft...
Genau.
Das ist ja nicht nur ein kleines Flugzeug, das ist ja ein Riesenflugzeug.
Ja.
Und da musst du ja jede Ecke eigentlich angucken, wenn man das bis dato nicht rausgekriegt hat, ne?
Ja, genau. Und auch die Daten, die halt von den anderen Fluggesellschaften geschickt wurden, das dauert halt alles. Und deshalb kümmert sich die AAIB jetzt parallel um das Tanksystem der Unglücksmaschine. Das haben sie nämlich in einem Hangar wieder aufgebaut. Aber wieder finden sie nichts. Es gab einfach keinen Fehler im System. Sie fragen sich sogar, ob es vielleicht irgendetwas vor dem Absturz gab, was vor dem Absturz da war und jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da ist.
Kann auch sein.
Genau. Denn sie haben noch eine Theorie mit Eis. Und von der können sie sich nicht, also das kommt immer wieder auf und na, da sind sie sich nicht sicher. Aber Eis wäre tatsächlich die beste Möglichkeit, das alles zu erklären. Aber sie haben keine Ahnung, wie um Himmels Willen sie das beweisen sollen. 3 Monate nach dem Unglück machen sich die Ermittler der AAIB nun auf den Weg zu Boeing. Denn sie haben die Hoffnung, dass die von Boeing das Rätsel lösen können, weil dort die 777 schließlich entwickelt und gebaut wurde. Um das Eisproblem zu umgehen, gibt es eigentlich etwas, was das verhindern soll. Den Kraftstofföl-Wärmetauscher. Hier strömt der Kraftstoff einfach durch und wird dadurch automatisch erwärmt. Also dieses Öl ist warm durch die Triebwerke und der Kraftstoff fließt halt da durch. Das heißt, er wird immer erwärmt, dass er gar nicht zu kalt werden kann.
Aber wie könnte das denn sein, dass so trotz dass das so eine Eisbildung kommt?
Ja, das wissen sie noch nicht. Und da dem Ganzen gehen sie jetzt so langsam nach und nach auf den Grund. Gemeinsam mit den Ingenieuren von Boeing werden jetzt verschiedene Verfahren bei minus 30 Grad getestet. Doch auch da lässt sich kein Eis finden. Zumindest nicht bis zu dem Moment, als die Temperatur wieder ansteigt. Denn bei minus 20 Grad Celsius bilden sich plötzlich doch kleine Eisablagerungen in den Treibstoffleitungen. Es zeigt sich nämlich, dass sich Eis bei einer Temperatur von minus 30 Grad nicht an den Innenseiten der Leitung festsetzen kann. Es wird einfach mitgespült, so kleine Eiskristalle.
Ja, das kann schon gefährlich sein.
Ganz anders ist es aber bei Temperaturen zwischen minus 20 und minus 8 Grad. Da wird das Eis matschig und kann sich dann nämlich ablagern. Also wenn es wirklich gefroren ist, schafft es nicht, sich anzuhaften. Und sobald das hier so ein Matschschnee wird, der so ein bisschen taut,
Naja, aber fass den mal an.
genau.
Ja.
Sie fragen sich nun, ob das der Durchbruch ist. Denn schließlich hing das Eis fest an den Innenwänden der Leitung. Und wenn das das Problem war, muss es sich ja aber danach irgendwie gelöst haben. Zeitsprung. 10 Monate nach der Bruchlandung von BA-38 passiert das Ganze wieder. Wieder bei einer Boeing 77. Diesmal aber von Delta Airlines und zum Glück in großer Höhe. Aber wieder fällt ein Triebwerk aus. Dies kann wieder neu gestartet werden und die Maschine landet sicher auf ihrem Zielflughafen. Natürlich erregt das Ganze aber die Aufmerksamkeit der Ermittler und bei genauerer Ansicht und dem Vergleich mit dem Unglücksflieger erkennen sie wieder Übereinstimmung. Die Temperaturen des Kraftstoffs zum Beispiel und die Reaktion des Triebwerks. Auch werden bei dem Delta Airlines Flug wieder keinerlei Elektronikfehler gefunden. Und mittlerweile ist ein Jahr vergangen und nun fällt den Beamten noch eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Flügen auf, die eventuell den Durchbruch in dem Fall bringen. Denn beide Flugzeuge sind lange mit gleicher Geschwindigkeit geflogen. Und dann, als plötzlich die automatische Schubregelung ansprang, also bei British Airways wegen dem Landeanflug und bei Delta Airlines wegen Turbulenzen, fielen die Triebwerke aus. Treffer. Beim genauen Nachstellen der Bedingungen und der plötzlichen Schuberhöhung kommt es im Labor zum Druckabfall in den Treibstoffleitungen. Daraufhin werden die Leitungen auseinandergebaut und siehe da, der Einlass des Kraftstofföl-Wärmetauschers ist durch matschiges Eis völlig verklebt. Anscheinend hat sich das Eis durch den geänderten Druck in den Leitungen gelöst und hat sich dann über den Eingang des Wärmetauschers gelegt. Rolls-Royce veränderte daraufhin den Wärmetauscher so, dass die Einlässe jetzt genau plan mit dem Tauscher selbst sind und daher nicht mehr in dem Maß verkleben können. Also vorher steckt, das kannst du dir, wenn du dir das vorstellst, das ist so ein Zylinder. Und oben waren, als wenn Strohhalme rausgucken. Und da hat sich das Eis gesammelt. Weil dadurch, dass die ein Stück hochguckten, war es da noch nicht warm.
Ah,
Da
okay.
verklebte das Eis.
Ja.
Und Rolls-Royce hat das jetzt so verändert, er hat im Prinzip, du hast immer noch diesen Zylinder, aber die haben diese Strohhalme, die oben rausgucken,
Ja.
quasi abgeschnitten,
Ja.
um das irgendwie zu verbildlichen für euch, also abgeschnitten, dass jetzt das Eis, wenn dann direkt auf den Wärmetauscher trifft und dadurch sofort
Und dann
schmilzt.
sofort schon mehr, ja, sehr schlau.
Im Unfallbericht steht dazu, ein Merkmal des ursprünglichen Designs waren Brennstoffrohre, die etwa 4 mm über die Vorderseite des Wärmetauschers hinausragten. Die Untersuchung ergab, dass diese Rohrverlängerung zu einem ineffizienten Wärmeaustausch an der Vorderseite des Wärmetauschers führten, wodurch sich Eis ansammeln konnte. Diese Eisansammlungen konnten in Zeiten hohen Brennstoffbedarfs zu Einschränkung des Brennstoffflusses führen und die Flugsicherheit beeinträchtigen. Um dieses Problem zu beheben, wurde der Wärmetauscher neu gestaltet, um die Rohrverlängerung zu entfernen und die Brennstoffrohre bündig mit der Vorderseite des Wärmetauschers abzuschließen. Tests dieser neu gestalteten Funktion zeigten ihre Wirksamkeit bei Temperaturen, die viel niedriger sind als die, die im Flug erwartet werden. Also, das war der Text, den ich da rausgezogen habe. Das ist ja hier wie Anwaltsdeutsch. Das auch andere Flugzeughersteller sollen überprüfen, ob es bei ihnen zu so Problemen kommen könnte. Und im Abschlussbericht der AAIB vom 9. Februar 2010 steht unter anderem, Zitat, die wahrscheinliche Ursache war eine Einschränkung des Treibstoffflusses, die zu einem erheblichen Schubverlust beim Landeanflug führte. Die Einschränkung des Treibstoffflusses war vermutlich das Ergebnis einer Eisbildung im Treibstoffsystem, die sich innerhalb kürzester Zeit löste, sich festsetzte und den Treibstofffluss durch den Treibstofföl-Wärmetauscher einschränkte. Der damit verbundene Schubverlust führte zu einer Leistungsminderung des Flugzeugs und einer Verschlechterung der Flugroute, sodass eine Landung auf der Landebahn nicht möglich war. Also hier hat man es nochmal drin gehabt, sie vermuten, also sie schreiben ja vermutlich das Ergebnis, weil sie konnten das nur einmal im Labor nachstellen mit dem Eis. Und was willst du machen, wenn Eis geschmolzen ist, ist Eis geschmolzen, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Aber sie vermuten, dass das die Unfallursache ist.
Aber das ist ja auch am, wie heißt das?
Plausibelsten.
Plausibelsten, genau.
Ja, genau. Und zu guter Letzt kann ich noch sagen, dass die Crew von British Airways selbst mit der Sicherheitsmedaille geehrt wurde. Und das ist die höchste Auszeichnung des Unternehmens.
Ja, haben sie aber auch verdient.
Das finde ich auch.
Also andere wären vielleicht in Panik geraten oder so und dann wäre es ja noch schlimmer gekommen.
Genau, vor allem, weil sie ja nur noch so kurze Zeit hatten zu reagieren.
Richtig.
Na, also das war schon...
Ja, Respekt, muss ich echt sagen.
Ja, ich hoffe ja immer, dass... Also ich eigentlich hoffe ich, dass mir sowas nie passiert.
Ja.
Aber wenn, dann hätte ich gerne eine Crew, die wirklich einen kühlen Kopf behält.
Ja, genau. Am besten noch so einen Piloten, der auch noch mal zwar das den Co-Piloten machen lassen wollte, aber doch noch mal ein bisschen mit eingewirkt hat.
Ja, also es gibt dann ja immer Piloten, da da würde man sich freuen, wenn die in dem Moment am Steuer sitzen.
Das stimmt. Na gut, aber die wollen ja auch überleben.
Natürlich, ja.
Na, wer möchte da schon, außer es ist jetzt ein Selbstmörder oder so, aber wer möchte das schon? Also versuchen sie alles.
Aber ich kann schon spoilern, in 14 Tagen wird's anders sein.
Oh, okay. Lass mich überraschen.
Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Wie gesagt, bei Instagram oder TikTok könnt ihr uns gerne einen Kommentar und ein Feedback dalassen. Natürlich unter Transpondercode 77. Und dann gibt's jetzt noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss. Vor 10 Stunden kann ich irgendwo... Ja, scheiße, das war verkehrt. Nein, erst nachvollziehen und dann 10 Stunden.
Die Landebahn? Nein, die Landung.
Du hast da schließlich der Autopilot noch.
Damit schaffen sie es ein Stück weiter. Aber das Flugzeug kommt auch...
Zu wenig Treibstoff, wie beim Fall von Gimli. Ich hab das Ding verfehlt.
Ohne gegen die Triebwerke aus. Ach so, oder.
Darf ich einmal...
Denn durch die ausgefahrenen Flaps... war beim Landeanflug alles noch ganz normal. Was rede ich denn hier? Zum Glück hat Captain, das wäre, also wäre... Und dann, als plötzlich die automatische Schubregelung an...